Wir von REMM möchten Sie natürlich nicht verschrecken, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch wir müssen Ihnen die bittere Wahrheit mitteilen.
Radio, das sind nicht nur Sie, die Hörenden, sondern auch wir, die Produzentinnen.
Sie meinen vielleicht, dass es ausreichend ist, unsere Ergüsse dem Weltäther mitzuteilen?
Wir sagen nein.
Unsere Persönlichkeiten werden in dieser monatlichen Rubrik näher beleuchtet.
Diesmal
Irmgard Lumpini.
Wie das Unglück begann. Nicht erst, als Irmgard von ihrer Familie nach Halle auf die Burg Giebichenstein geschickt wurde, verrieten ihre Überzeugungen soziale Diskrepanzen zu ihrer Umwelt. Häufig war sie ob ihrer Überzeugungen und Interessen, die von ihrer Umwelt als im besten Falle unorthodox, im schlimmsten Falle als soziopathisch empfunden wurden, sehr einsam. Dabei war ihre soziale Inkompatibilität aus vielen kleineren Bausteinen errichtet worden. Manche sehr bewusst von ihrer matriarchalen Familie gesät, andere durch schlichte Missverständnisse entstanden.
Ihr Verhalten erzeugte häufig kein Wohlwollen. Irmgard fühlte sich missverstanden. Ein Grund entdeckte sie eher zufällig, als sie von einem Lehrer aufgefordert wurde, sich doch noch einmal den Knigge zu Gemüte zu führen, wenn sie nicht wüsste, wie sie sich verhalten solle. Irmgard war geschockt. Als absolute Nonsensanleitung, als Bibel des Bösen, als unbedingtes Machers anders als es hier drin steht, war ihr der Knigge von ihrer Tante gereicht worden. Und Irmgard hielt sich daran. Kein Wunder, dass sie vieles nicht verstand. Aber war das denn nicht totaler Quatsch da drin? Sollte man das wirklich glauben? Hörerin, ihr entscheidet.
Adolf, Freiherr Knigge. Über den Umgang mit Menschen. 5. Kapitel. Über den Umgang mit Frauenzimmern. 18.
Ich muss gestehen, dass mich immer eine Art von Fieberfrost befällt, wenn man mich in Gesellschaft einer Dame gegenüber oder an die Seite setzt. Die großen Ansprüche auf Schöngeisterei oder gar auf Gelehrsamkeit macht. Wenn die Frauenzimmer doch nur überlegen wollten, wie viel mehr Interesse diejenigen unter ihnen erwecken, die sich einfach an die Bestimmung der Natur halten und sich unter dem Haufen ihrer Mitschwestern der Steuererfüllung ihres Berufs auszeichnen. Was hilft es ihnen, mit Männern in Fächern zu wetteifern, denen sie nicht gewachsen sind? Wozu ihnen mehren Teils die ersten Grundbegriffe, welche den Knaben schon von Kindheit an eingebläut werden, fehlen? Es gibt Damen, die neben allen häuslichen und geselligen Tugenden, neben der edelsten Einfalt des Charakters und neben der Anmut weiblicher Schönheit durch tiefe Kenntnisse, seltene Talente, feine Kultur, philosophischen Scharfsinn in ihren Urteilen und Bestimmtheit mit Ausdruck Gelehrte von Handwerke beschämen. Dürfte ich es wagen, hier öffentlich ein paar Namen zu nennen, die ich nie ohne Ehrfurcht ausspreche, so könnte ich beweisen, dass ich Originale zu diesem Bilde nicht weit zu suchen brauchte. Allein, wie gering ist nicht die Anzahl solcher Frauen? Und ist es nicht Pflicht, die mittelmäßigen weiblichen Genies abzuschrecken, auf Unkosten ihrer und anderer Glückseligkeit nach einer Höhe zu streben, die so wenig erreichen?
Ich tadle nicht, dass ein Frauenzimmer ihre Schreitbart und ihre mündliche Unterredung durch einiges Studium und durch keusch gewählte Lektüre zu verfeinern suche, dass sie sich bemühe, nicht ganz ohne wissenschaftliche Kenntnisse zu sein, aber sie soll kein Handwerk aus der Literatur machen. Sie soll nicht umherschweifen in allen Teilen der Gelehrsamkeit. Es erregt wahrlich, wo nicht Ekel, doch Mitleiden, wenn man hört, wie solche arme Geschöpfe sich erkühnen über die wichtigsten Gegenstände, die Jahrhunderte hindurch der Vorwurf der mühsamsten Nachforschung großer Männer gewesen sind und von denen diese dennoch mit Bescheidenheit behauptet haben, sie sähen nicht ganz klar darin. Wenn man hört, wie ein eitles Weib darüber am Tee oder an Nachttische in den entscheidendsten Ausdrücken Machtsprüche wagt, indes sie kaum eine klare Vorstellung von der Materie hat, wovon die Rede ist. Aber der Haufen der Stutzerei und Anbeter bewundert dennoch mit lautem Beifall die feinen Kenntnisse der gelehrten Dame und bestärkt sie dadurch in ihren unglücklichen Ansprüchen. Dann sieht sie die wichtigsten Sorgen der Hauswirtschaft, die Erziehung ihrer Kinder und die Achtung unstudierter Mitbürger wie Kleinigkeiten an, glaubt sich berechtigt, das Joch der männlichen Herrschaft abzuschütteln, verachtet alle andere Weiber, erweckt sich und ihrem Gatten Feinde, träumt ohne Unterlass sich in idealische Welten hinein. Ihre Fantasie lebt in unzüchtiger Gemeinschaft mit der gesunden Vernunft. Es geht alles verkehrt im Hause. Die Speisen kommen kalt oder angebrannt auf den Tisch. Es werden Schulden auf Schulden gehäuft. Der arme Mann muss mit durchlöcherten Strümpfen einherwandeln. Wenn er nach häuslichen Freude säuft, unterhält ihn die gelehrte Dame mit Journalsnachrichten oder rennt ihm mit einem Musenalmanach entgegen, in welchem ihre platten Verse stehen, und wirft ihm höhnisch vor, wie wichtig der unwürdige Gefühllose den Wert des Schatzes erkennt, den er zu seinem Jammer besitzt. Ich hoffe, man wird das Bild nicht übertrieben finden. Unter den 40 bis 50 Damen, die man jetzt in Deutschland als Schriftstellerin zählt, die Legion derer ungerechnet, die keinen Unsinn haben drucken lassen, sind vielleicht kaum ein halbes Dutzend, die als privilegierte Genies höherer Art wahren Beruf haben, sich in das Fach der Wissenschaften zu werfen, und diese sind so liebenswürdige, edle Weiber, versäumen so wenig dabei ihre üblichen Pflichten, fühlen selbst so lebhaft die Lächerlichkeiten ihrer halbgelehrten Mitschwestern, dass sie sich durch meine Schilderung gewiss nicht getroffen, noch beleidigt finden werden. Ist es aber nicht bei männlichen Schriftstellern auch der Fall, dass unter den großen Menge derselben nur wenige ausgezeichneten Wert haben? Gewiss, nur mit dem Unterschiede, dass Begierde nach Ruhm oder Gewinst diese irre leisten kann, die Frauenzimmer hingegen nicht so leicht Entschuldigung finden können, wenn sie mit mittelmäßigen oder weniger wie mittelmäßigen Talenten und Kenntnissen eine Laufbahn betreten, welche weder die Natur noch die bürgerliche Verfassung ihnen angewiesen hat. Was nun den Umgang mit solchen Frauenzimmern angeht, die auf Literatur Anspruch machen, so versteht sich's, dass, wenn diese Ansprüche gerecht sind, ihr Umgang äußerst lehrreich und unterhalten ist, und was die von der anderen Klasse betrifft, so kann ich's nicht weiter anraten als Geduld und dass man es wenigstens nicht wage, ihren Machtsprüchen Gründe entgegenzusetzen und ihren Geschmack zu reformieren, wenn man sich auch nicht so weit erniedrigen will, den Haufen ihrer Schmeichler zu vermehren.
You're crazy!